Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, im Atrium des Thüringer Ministeriums für Inneres, Kommunales und Landesentwicklung. Ich begrüße Sie zur Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik PKS und zur Statistik politisch motivierte Kriminalität PMK. Beides für die Jahre 2024. Neben mir auf dem Podium Innenminister Georg Mayer und Heiko Schmidt, der Vizepräsident des Thüringer Landeskriminalamtes. Wir haben anderthalb Stunden für diesen Termin, für diese Pressekonferenz angesetzt. Wir werden es so machen, dass wir mit der PKS beginnen. Dann folgt die PMK. Nach beiden Vorträgen der beiden Herren neben mir haben Sie die Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Und ich übergebe das Wort an Innenminister Mayer.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben technische Probleme, die versuchen wir jetzt dann auch in Kürze zu lösen, damit wir Ihnen auch nicht nur verbal vortragen können, was sich statistisch getan hat im letzten Jahr, sondern Ihnen das auch visualisieren können. Ich freue mich, dass ich heute Heiko Schmidt neben mir sitzen habe, der stellvertretender Leiter des Landeskriminalamtes. Wir haben auch einen ziemlichen Hall hier drin. Vielleicht kriegen wir den auch noch irgendwie raus, der heute erstmals mit mir zusammen die Statistik vorstellen wird. Sie wissen, Herr Kehr, der Präsident des Landeskriminalamtes, ist vor kurzem in den Ruhestand getreten. Die Vorstellung der Kriminalitätsstatistik ist ein Fixpunkt im Jahr eines Innenministers. Man blickt zurück auf das letzte Jahr und wie sich die Kriminalität entwickelt hat, sowohl was die polizeiliche Kriminalitätsstatistik anbelangt, als auch die politisch motivierte Kriminalität. Um es vielleicht in einem Satz vorwegzunehmen, im Grunde auch wie jedes Jahr gibt es Entwicklungen, positive Entwicklungen, die wir feststellen können, aber auch in diesem Jahr negative Entwicklungen. Ich werde Ihnen eingangs einen gewissen Überblick verschaffen und dann wird Heiko Schmidt in die Details einsteigen. Als ich die Zahlen präsentiert bekommen habe, habe ich mich gefreut über einige Zahlen, die für das Sicherheitsempfinden der Menschen von größerer Bedeutung sind, insbesondere das Thema Wohnungseinbrüche. Wir haben in den letzten Jahren Erfolge erzielt in diesem Bereich, insbesondere auch durch präventive Maßnahmen, aber auch durch eine sehr klare repressive Herangehensweise. Und es ist uns dieses Jahr gelungen, die Zahlen, die im letzten Jahr angestiegen waren, wieder zu reduzieren. Wohnungseinbruch ist etwas, was eine Horrorvorstellung ist. Wenn man das erfahren hat, weiß man, von was ich rede. Es ist so, dass in den persönlichen Bereich eingedrungen wurde und im schlimmsten Fall natürlich auch großer Schaden angerichtet wurde, Diebstahl begangen wurde oder im schlimmsten Fall eben auch es zur Körperverletzung gekommen ist. Ein weiteres Phänomen, was in letzter Zeit zugenommen hat, was wir aber jetzt auch durch eine positive Entwicklung kommentieren können, ist das Thema Telefontrickbetrug. Hier haben wir immer wieder, Sie lesen das ja auch in den Medien, Ereignisse, dass gerade Älteren höhere Geldbeträge gestohlen werden auf eine perfide, hinterhältige Art und Weise durch Schockanrufe, durch Telefonbetrug. Und es ist deswegen erfreulich, dass die Maßnahmen der Thüringer Polizei bewirkt haben, dass es hier zu einem Rückgang gekommen ist. Ich möchte aber die Gelegenheit heute hier nutzen, keinesfalls Entwarnung zu geben, sondern ganz gezielt, auch wenn die Zahlen jetzt rückläufig sind, nochmal auf dieses Phänomen hinweisen. Weil es, wie gesagt, eines der perfidesten, hinterhältigsten Art der Kriminalität ist, gerade ältere Menschen, um das Ersparte zu bringen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir auch im Kreise der Familie bei solchen Ereignissen eine hohe Sensibilität erzeugen, dass man auch mal unabhängig von irgendwelchen Anrufen in der Familie darüber spricht und gerade Ältere darauf hinweist, dass es solche Schockanrufe gibt und dass es immer richtig ist, erstmal innezuhalten, bevor man Geld abhebt oder Wertgegenstände an irgendjemand übergibt. Diese positiven Zahlen und auch wichtigen Erfolge stehen natürlich auch auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gibt es auch ernstzunehmende und besorgniserregende Tendenzen. Grundsätzlich ist unerfreulich, dass die Zahl der Kriminalität, der Straftaten im Jahr 2024 angestiegen ist auf ein Niveau von 156.100 Fälle, und das ist ein Anstieg von 3,8%. Was dabei wiederum auffällt, ist, dass die höhere Zahl von Straftaten nahezu von gleich vielen Verdächtigen, Tatverdächtigen begangen wurden. Und das gibt mir den Hinweis darauf, dass wir zukünftig den Fokus noch stärker auf den Bereich Mehrfach- und Intensivstraftäter richten müssen. Die Aufklärungsquote sank trotz des Fallanstiegs nur leicht um 1%. Das zeigt den hohen Verfolgungsdruck der Thüringer Polizei, trotz gestiegener Fallzahlen Tatverdächtige zu ermitteln und der strafrechtlichen Verantwortung zuzuführen. Dies gelang der Thüringer Polizei unter den erschwerten Rahmenbedingungen, die sich in unserer Gesellschaft zeigen. Insbesondere haben die konsequente Arbeit der Polizeibeamtinnen und Beamten der Thüringer Polizei, umfassende präventive Maßnahmen und eine enge Zusammenarbeit mit anderen Behörden dazu beigetragen, dass Thüringen auch weiterhin ein sicheres Bundesland ist. Ich sehe gerade, dass sich hier was getan hat. Ich hoffe, die Charts kommen jetzt auch gleich. Sie werden die vorführen. Gut. Freut mich sehr, dass wir das jetzt geschafft haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn man sich die Daten zur Fälle der Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie anschaut, erkennt man auch hier Steigerungen. Wie in den vergangenen Jahren ist der Anstieg der Fallzahlen in diesem Bereich aber nicht in erster Linie mit einer drastischen Kriminalitätsentwicklung zu erklären, sondern den Sicherheitsbehörden gelingt es vermehrt, das hier bestehende Dunkelfeld zu erhellen. Damit werden zwar mehr Fallzahlen erzeugt, im Ergebnis aber mehr dieser schäbigen Handlungen unterbunden und Täter überführt. Folglich sind steigende Entwicklungen der Fallzahlen nicht per se mit einer reduzierten Sicherheit zu verbinden, sondern zeigen die Handlungsfähigkeit der Strafverfolgungsbehörden. Das zeigt auch die hohe Aufklärungsquote in diesem Bereich. Aber es gibt auch, wie bereits erwähnt, tatsächlich Steigerungen, die sich nicht nur im Dunkelfeld abbilden, sondern eben auch im Hellfeld. Und hier ist beispielhaft der Phänomenbereich Messerangriffe zu nennen. Hier ist leider eine signifikante Steigerung der Fallzahlen zu verzeichnen. Ich habe mich erfolgreich für die Verschärfung des Waffenrechts eingesetzt, um die öffentliche Sicherheit weiter zu stärken. So wurden die Befugnisse der Thüringer Polizei ausgeweitet. Die neue Rechtsverordnung erlaubt es den Einsatzkräften zukünftig unter bestimmten Voraussetzungen ohne konkreten Anlass waffenrechtliche Kontrollen, zum Beispiel bei Veranstaltungen, durchzuführen. Ebenso werden die Landkreise und kreisfreien Städte in die Lage versetzt, an kriminalitätsbelasteten Orten eigenständig Waffenverbotszonen einzurichten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe jetzt nur schlaglichtartig einige Phänomene beleuchtet. Ich bitte nun Heiko Schmidt, das ausführlicher zu tun in seiner Funktion als stellvertretender Präsident des Landeskriminalamtes. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Minister Mayer. Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenngleich ich heute zu Ihnen als Vizepräsident des Landeskriminalamtes sprechen darf, möchte ich ausdrücklich betonen, dass die Zahlen und Fakten, die ich im Anschluss erläutern werde, das Arbeitsergebnis der gesamten Thüringer Polizei, aller Kolleginnen und Kollegen der Schutz- und Kriminalpolizei bei der Kriminalitätsbekämpfung des Jahres 2024 repräsentieren. Ihnen, sehr geehrte Vertreter der Presse, die Sie uns, die Thüringer Polizei, schon seit Jahren begleiten, muss ich nicht im Detail erläutern, dass die polizeiliche Kriminalstatistik eine sogenannte Ausgangsstatistik ist. Das heißt, die Fälle werden erst dann statistisch erfasst, wenn diese die Ermittlungsbereiche als bekannte oder unbekannte Verfahrensabschlüsse entweder der Justiz übergeben oder zur Ablage gebracht werden. Es liegt dabei auch in der Natur der Sache, dass ein Teil der Ermittlungsverfahren aus dem Vorjahr erst im Folgejahr statistisch abgeschlossen wird und damit auch erst statistisch erfasst wird. Wir haben Ihnen die Pressemappe zur polizeilichen Kriminalstatistik und zur Statistik der politisch motivierten Kriminalität vorab übersandt, sodass Sie sich bereits einlesen und informieren konnten. Daher erlaube ich es mir, auf langatmige Interpretationen der umfangreichen Zahlenreihen zu verzichten und mich im Folgenden auf die wichtigsten Aussagen und Tendenzen in der polizeilichen Kriminalstatistik zu fokussieren. Wie in jedem Jahr zeigt die polizeiliche Kriminalstatistik Licht und Schatten. Die Zahl des Tages, Herr Minister, erwähnte Sie, lautet 156.100 Fälle und markiert damit einen leichten Anstieg der gesamten Fallzahl um 3,8% im Vergleich zum Vorjahr. Trotz dieses Anstiegs um 5.643 Fälle gelang es uns, die Aufklärungsquote mit 60,9% ungefähr auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr zu halten. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass die Fallzahlen der Kriminalstatistik seit der Wende schon immer auch größeren Schwankungen unterlegen waren. So waren Anfang der 2000er Jahre 160.000 Fälle im Durchschnitt die Regel. Im Jahr 1995 lag der Spitzenwert sogar bei 187.000 Fällen. Eine weitere interessante Zahl möchte ich Ihnen in diesem Zusammenhang nicht vorenthalten. Im Jahr 2024 wurden 19.145 Anzeigen über die Online-Wache erstattet. Zeichen für uns, dass diese Möglichkeit, die Thüringer Polizei digital zu erreichen, gut angenommen wird. Dieser Vorteil für den Bürger führt aber, und das ist auch nicht unerwähnt, zu Mehraufwänden bei der Polizei, da sich die aus einer Anzeige ergebenden Folgefragen bei der herkömmlichen Anzeige sofort geklärt werden können, während selbige bei einer mit Standardformular übermittelten Anzeige nacherhoben werden müssen. Treiber des Anstiegs finden wir in allen Straftaten-Obergruppen, die da wären: Straftaten gegen das Leben und die sexuelle Selbstbestimmung, leider und im Besonderen auch die Hoheitsdelikte, der Diebstahl sowie die Vermögens- und Fälschungsdelikte und sonstige Straftaten. Sie können alle Zahlen detailliert in der Pressemappe nachlesen. Besonders große Steigerungen, Herr Minister erwähnte es, mussten wir bei der Herstellung und Verbreitung und dem Besitz von Kinder- und Jugendpornografie mit 10% bzw. 43,9% realisieren. Hintergrund ist hier unter anderem die Tätigkeit des bekannten National Centers for Missing and Exploited Children, NCMEC, welche als internationale NGO die sozialen Netzwerke nach inkriminiertem Material dieser Phänomenbereiche durchforstet und diese an die Zentralstellen in Deutschland, das BKA, meldet, welche selbige im Anschluss an ein Clearingverfahren an die Länder weiterleitet. Problematisch ist dabei nicht nur der Umstand, dass zunächst große Verfahrenshalden abgearbeitet werden mussten, bis sich die Zahlen auf einem hohen Niveau nivellierten, sondern dass die damit einhergehenden gigantischen Mengen an digitalen forensischen Beweismitteln, welche zunächst im Landeskriminalamt, aber letztendlich besonders in den Thüringer Kriminalpolizeiinspektionen und bei der Justiz zu enormen Arbeitsaufwänden führen. So hatten wir im LKA beispielsweise im Jahr 2023 in 345 Ermittlungsverfahren der Kinder- und Jugendpornografie 139 Terabyte Daten mit darin enthaltenen 35 Millionen Kinderporno und 6,5 Millionen Kinder- und Jugendporno-Videos auszuwerten, welche die Kriminalpolizeiinspektionen und letztendlich die Justiz in Strafverfahren aufarbeiten mussten. Diese Tendenz hielt im Jahr 2024 unvermindert an. Ich möchte an dieser Stelle meinen ausdrücklichen Dank und Respekt an alle Kolleginnen und Kollegen der Thüringer Polizei und Justiz aussprechen, die sich seit Jahren tagtäglich um die Bearbeitung dieser emotional extrem herausfordernden Sachverhalten verdient machen. Starke Zuwächse, nämlich 17,3%, mussten wir auch beim Ladendiebstahl erfassen und bearbeiten. Nicht unerwähnt soll an dieser Stelle bleiben, dass bei den Ladendieben ein Anteil von 38,5% nichtdeutscher Tatverdächtiger zu verzeichnen war. Doch zu den Tatverdächtigen später mehr. Es gibt wenige Delikte, die so tief in die Privatsphäre eindringen wie der Wohnungseinbruchsdiebstahl. Nicht selten fühlen sich die Geschädigten ihren eigenen Wänden nicht mehr sicher, ziehen um oder tauschen aus Ekel die gesamte Wäsche aus. Daher war die Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls auch im Jahr 2024 eine Schwerpunktaufgabe der Thüringer Polizei mit gutem Erfolg. Zwar mussten wir immer noch 1.053 Fälle erfassen, dies waren aber 173 Fälle, mithin 14,1% weniger als im Vorjahr. Mit einer Aufklärungsquote von 28% liegen wir in diesem Phänomenbereich wieder über dem Bundesdurchschnitt. Sicherlich war auch hier das Glück der Tüchtigen auf unserer Seite, denn wenn es gelingt, einen Täter oder eine Gruppierung zu ermitteln, welcher einer Einbruchsserie nachgewiesen werden kann, beeinflusst diese die Aufklärungsquote nicht unerheblich. Starke Rückgänge, und zwar um 47,3%, verzeichnen wir auch bei den Verstößen gegen das Aufenthalts-, Asyl- und Freizügigkeitsgesetz, also bei den Tatbeständen, welche nur Nichtdeutsche begehen können. Ein spürbaren Anstieg um 12,1%, konkret von 4.440 auf 4.978 Taten, mussten wir bei den Gewaltdelikten verzeichnen. Die gute Nachricht zuerst: die Zahl der Morde ging von 11 auf 8 zurück, davon 3 Versuche, und alle 8 Tötungsdelikte und Versuche konnten aufgeklärt werden. Hier zeigt sich unter anderem, dass die Einrichtung der Mordkommission im Jahr 2019 eine richtige Entscheidung war. Anders sieht es beim Totschlag und der Tötung auf Verlangen aus. Hier haben sich die Zahlen leider fast verdoppelt. Auch bei den Vergewaltigungen und Körperverletzungen mit Todesfolge mussten wir deutliche Steigerungen um 45,7% bzw. 66,7% erfassen. Überhaupt, und das ist auch im Bundesdurchschnitt so, haben im Jahr 2024 die Sexualdelikte gravierend zugenommen. Eine weitere Form der Gewalt macht uns besonders betroffen und wütend. Ich spreche von den 1.484 Gewaltattacken auf Polizeikräfte und Rettungskräfte. 60 von diesen richteten sich gegen die Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr und der Rettung, was besonders zu verurteilen ist, da dieser, anders als die Polizei, nicht das staatliche Gewaltmonopol durchsetzen, sondern insbesondere für die Rettung von Menschenleben verantwortlich sind. Um die gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu richten, läuft aktuell auch unsere Plakataktion Respekt den Rettern. Für intensive öffentliche Diskussionen sorgten in den letzten Jahren die Messerangriffe, welche nicht selten tödlich enden. Auch hier mussten wir eine deutliche Steigerung um fast 90% von 418 Delikten im Jahr 2023 auf 791 Delikten im Jahr 2024 verzeichnen. 4 Menschen starben infolge von Messerangriffen im letzten Jahr in Thüringen und 236 wurden zum Teil schwer verletzt. Aber auch 699 Tatverdächtige konnten ermittelt werden, unter diesen 310 nichtdeutsche Tatverdächtige, was einem Anteil der Nichtdeutschen von 44,3% entspricht. Auch hier eine Steigerung zum Vorjahr. Unsere gute Aufklärungsquote von 89% kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir hier ein Problem haben. Die Thüringer Polizei reagierte bereits in der Vergangenheit mit verstärkten anlassabhängigen Kontrollen im Umfeld von Veranstaltungen, Versammlungen und wird zukünftig die mit dem Sicherheitspaket der Bundesregierung vom 18.10.24 beschlossene Verschärfung des Waffenrechts, Herr Minister erwähnt es, nach gesetzgeberischer Umsetzung in Thüringen auch konsequent auf anlassunabhängige Kontrollen im entsprechenden Umfeld erweitern. Bei der Rauschgiftkriminalität zeigten sich klare Tendenzen und Entwicklungen. Die registrierten Rauschgiftfälle sind von 10.332 auf 8.447 Fälle. In Prozenten sind das 18,2% gesunken. Bei der Bewertung dieses Rückgangs ist das Inkrafttreten des Gesetzes zum Umgang mit Konsumcannabis zum 01.04.2024 zu beachten, welches zu einer Teillegalisierung führte. Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes gelten Cannabis und seine Zubereitungsform nicht mehr als Betäubungsmittel im Sinne des BTMG, Betäubungsmittelgesetzes. Grundsätzlich aber ist der Umgang mit Cannabis weiterhin verboten. Wichtigste Ausnahme ist der eingeschränkte Besitz für Personen über 18 Jahren. Da der Bedarf an Cannabis über legale Quellen kaum gedeckt werden kann, von 14 beantragten Cannabis-Clubs wurden in Thüringen bislang 7 genehmigt, ist mit einem Anstieg der illegalen Einfuhr sowie des unerlaubten Anbaus zur Befriedigung der Nachfrage weiterhin zu rechnen. Insoweit sind die Zahlen für 2024 auch nicht direkt mit den Zahlen für das Jahr 2023 vergleichbar. Trotz des Rückgangs der Rauschgiftfälle infolge der Teillegalisierung von Cannabis mussten wir einen Anstieg der Delikte mit Kokain von 52,2% realisieren. Auch hier folgt Thüringen dem Bundestrend. Noch größere Steigerungen gab es sogar bei den sogenannten neuen psychoaktiven Substanzen, konkret um 307,3%. Dies ist mehr als besorgniserregend, da der größere Teil der Thüringer Drogentoten, im Jahr 2024 waren es 50, sehr wahrscheinlich auf den Konsum dieser Chemikalien zurückzuführen ist. Eine besonders perfide Art der Kriminalität erlebten wir in den vergangenen Jahren beim sogenannten Telefontrickbetrug, bei welchen besonders ältere Menschen unter Vortäuschung falscher Tatsachen hauptsächlich über das Telefon um größere Geldbeträge gebracht werden. Wenngleich wir einen Rückgang der Fallzahlen im Verhältnis zu 2023 um ca. 40% verzeichneten, stieg der Schaden weiter auf nunmehr 5 Millionen Euro an. Eine Herausforderung ist hierbei, dass wir trotz aufwendiger, kontinuierlicher Präventionskampagnen, zum Beispiel über die polizeiliche Kriminalprävention der Länder des Bundes ProPK, die Zielgruppe der potenziellen Opfer nur schwer erreichen. Die Thüringer Polizei beteiligte sich im November 2024 an einer internationalen Action Week, bei der wir unter anderem zwei sogenannte Keilerzellen, das sind die Betreiber der kriminellen Telefonhotlines, in Warschau zerschlagen wurden. Nach einem deutlichen Anstieg der Fallzahlen im Oktober und November gingen nach der erfolgreichen Action Week die Fallzahlen in Thüringen spürbar herunter und wir können diesen Trend auch im Moment weiter beobachten. Werfen wir einen Blick auf die Tatverdächtigen. Insgesamt haben es der Presse mal entnommen, 57.337 Tatverdächtige, das entspricht in etwa auch der Zahl von 2023 ermitteln. Bei mehr Straftaten und etwa gleichen Tatverdächtigen ist mathematisch klar, dass damit die Häufigkeitszahl, also die Zahl, die den Anteil der Tatverdächtigen auf die Bevölkerung mit einem Wert von 100.000 deutlich angestiegen ist, und zwar auf 7.381. Etwas weniger als ein Viertel der Tatverdächtigen waren Frauen und der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen beträgt in einem leichten Rückgang 26,3%. Rechnet man die Verstöße gegen ausländerrechtliche Vorschriften, also jene, die nur Nichtdeutsche begehen können, heraus, ist mit einer leichten Steigerung von 1,6% ein Anteil von Nichtdeutschen an den gesamten Tatverdächtigen von 24,1%, also beinahe ein Viertel, festzustellen. Der Anteil von Kindern und Jugendlichen an den Tatverdächtigen hat sich zu 2023 nur unwesentlich verändert. Hier bewegt sich Thüringen etwas gegen den Bundestrend. Langfristig jedoch steigt auch deren Anteil kontinuierlich an, eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei der Betrachtung von Kriminalitätsphänomenen und Tendenzen, Tatverdächtigen und polizeilichen Maßnahmen sollten wir die Opfer nicht aus den Augen verlieren. 36.641 Menschen wurden 2024 in Thüringen Opfer einer Straftat. Mindestens 37 Menschen kamen allein durch Morde, Totschlag oder Körperverletzungen mit Todesfolge ums Leben. Dies sind insgesamt 3.460 Opfer mehr als im Vorjahr, auch hier eine traurige Steigerung. Betroffen von dieser Steigerung sind alle Altersgruppen und Geschlechter gleichermaßen. Neben den direkten Folgen von Kriminalität leiden insbesondere die Opfer körperlicher oder sexueller Angriffe und deren Familien, aber auch die Senioren, welche ihre gesamten Lebensersparnisse durch den Telefontrickbetrug verloren haben, langjährig an seelischen Schäden. Dies ebenfalls eine Herausforderung für die Gesellschaft. Gut, dass es funktionierende Hilfsorganisationen gibt. Nicht unerwähnt soll der durch die Kriminalität in Thüringen verursachte materielle Schaden bleiben. Das ist der Schaden, der rein sich aus den Taten als Gewinn ergibt. Dieser belief sich im Jahr 2024 auf 98,8 Millionen Euro. An dieser Stelle, meine sehr geehrten Damen und Herren, bedanke ich mich zunächst für Ihre Aufmerksamkeit. Übergebe wieder das Wort an Herrn Minister Mayer.
Ja, vielen Dank, Herr Schmidt. Ich hoffe, es ist uns gelungen, einen Überblick zu geben über die Kriminalitätsentwicklung. Und natürlich sind diese Zahlen für uns und auch für mich persönlich kein Anlass zur Freude. Sie sind aber auch kein Grund, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken. Besonders herausheben möchte ich nochmal, dass die Kolleginnen und Kollegen der Polizei hervorragende Arbeit leisten und wir weiterhin eine Aufklärungsquote von über 60% vorweisen können und liegen damit im Bundesdurchschnitt sehr gut. Für mich ist wichtig, dass wir das Thema etwas weiter fassen. Wir müssen bei der Bekämpfung von Kriminalität immer auch die Ursachen der Kriminalität in den Blick nehmen. Polizeiliche Aufgabe besteht im Wesentlichen natürlich darin, Kriminalität zu verfolgen, aufzuklären, die Justiz dann auch diese zu ahnden. Aber wir müssen auch über die gesellschaftlichen Themen, die damit verbunden sind, sprechen. Und wie gesagt, Kriminalität hat immer auch Ursachen, die nicht immer ganz auf der Hand liegen und einfach zu ergründen sind. Aber selbstverständlich gehört Sicherheit zum Grundversprechen des Staates. Damit sich die Menschen in unserem Land sicher fühlen, ist eben mehr nötig als allein die Strafverfolgung. Ich möchte vorwiegend auch über das Thema Prävention reden, aber auch über gesellschaftliche Entwicklungen, die wir diesbezüglich im Blick haben müssen. Aus diesem Grund hat sich die Landesregierung das Ziel gesetzt, ihren Fokus auf die Kernaufgaben staatlichen Handelns zu lenken und so das Vertrauen in den Freistaat Thüringen, das Vertrauen in unsere Demokratie und ihre Effizienz zu stärken. Zu diesen Kernbereichen gehören die Themen Bildung, Gesundheit und natürlich auch das Thema innere Sicherheit neben anderen. Exemplarisch möchte ich die soziale Sicherheit nennen. Die innere Sicherheit und dahingehend die Polizeiarbeit ist allerdings nicht allein Garant für Sicherheit und Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger, aber natürlich ein wesentlicher Baustein. Deshalb freue ich mich darüber, dass auch die neue Landesregierung das Thema Sicherheit zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit gemacht hat. Ich werde mich weiterhin in der Landesregierung und darüber hinaus dafür einsetzen, die Sicherheitsbehörden in Thüringen weiter zu stärken und sie in die Lage zu versetzen, den künftigen Herausforderungen, und Herr Schmidt hat viele davon schon dargestellt, professionell zu begegnen und sie bewältigen zu können. Ich freue mich darüber, dass es uns gelungen ist, dass es meinem Haus und auch meinem Einsatz geschuldet gelungen ist, eine Mehrung der Polizeistellen im Thüringer Landeshaushalt für das laufende Jahr zu bewirken. Und dies in Zeiten von tatsächlich schwierigen Haushaltssituationen. Im Ergebnis kann ich sagen, ich freue mich darüber, wir werden und wir machen das schon jetzt, mehr Polizistinnen und Polizisten im Vollzugsdienst auf die Straße bringen. Das gemeinsame Ziel der Landesregierung ist auch künftig, eine flächendeckende, wirkungsvolle und bürgernahe Polizeistruktur zu gewährleisten. Deshalb soll die derzeitige Struktur der Thüringer Polizei überprüft werden, um Synergieeffekte zu erzielen und die Effizienz innerhalb der Organisation und den anderen Sicherheitsbehörden im Freistaat Thüringen weiter zu verbessern. Ebenso ist es mir ein wichtiges Anliegen, die Thüringer Polizei auch in Zukunft mit moderner Technik auszustatten, um insbesondere den Herausforderungen der digitalen Transformation zu begegnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe vor, das Thüringer Polizeiaufgabengesetz gemeinsam mit den Parlamentarierinnen und Parlamentariern im Thüringer Landtag zu novellieren. Neben der Umsetzung verfassungsgerichtlicher Vorgaben wollen wir ein modernes Polizeirecht schaffen, das den Aufgaben unserer Polizistinnen und Polizisten gerecht wird. Die Befugnisse müssen dabei so angepasst werden, dass die Polizei aktuellen technischen Entwicklungen nicht hinterherläuft. Bei der Bekämpfung sexualisierter Gewalt und zum Opferschutz der Angleichung der Datenverarbeitungsregelungen an den Stand anderer Bundesländer und der automatisierten Datenanalyse oder moderner Methoden der Bilderkennung muss die Polizei sowohl rechtlich als auch technisch, sagen wir neudeutsch, State of the Art sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe eben kurz skizziert, was auch meine Roadmap, um nochmal ein neudeutsches Wort zu benutzen, für die nächsten 5 Jahre anbelangt. Ich habe vor, der Thüringer Polizei einen Horizont aufzuzeichnen, den Horizont auf das Jahr 2029, das Ende der Legislaturperiode. Ich habe das eben schon skizziert. Es geht um mehr Stellen, mehr Polizei auf der Straße, auch und gerade zum Beispiel im Kontaktbereichsdienst. Ich möchte das Polizeiaufgabengesetz novellieren. Ich möchte die Struktur der Thüringer Polizei anpassen, effizienter gestalten. Ich möchte die Ausbildung weiter verbessern. Wir werden den mittleren Dienst zukünftig 3 Jahre ausbilden, dies auch der Tatsache geschuldet, dass die Herausforderungen, die ja eben auch in der Statistik deutlich geworden sind, dass wir diesen entsprechen können. Ich möchte die Bildungseinrichtung der Thüringer Polizei fusionieren zu einer Fachhochschule der Thüringer Polizei. Und ich möchte die Ausrüstung für die Kolleginnen und Kollegen weiter modernisieren, verbessern, sodass sie ihren Dienst optimal wahrnehmen können. Wir sind jetzt am Ende der Thematik polizeiliche Kriminalitätsstatistik. Und bevor wir zur politisch motivierten Kriminalität kommen, würde ich vorschlagen, dass jetzt Raum für Ihre Fragen besteht.
Ja, hallo, Stefan Hartmann, dpa. Mich würde interessieren, welche Gründe sehen Sie für diesen doch recht deutlichen Anstieg bei den Messerangriffen und was wäre die Schlussfolgerung daraus? Herr Schmidt hat gesagt, dass wir da ein Problem haben. Wie kann man dem denn noch begegnen? Es gab ja schon einige Maßnahmen.
Ich würde, bevor ich Herrn Schmidt, der natürlich die Details und die Tiefe auch vor Augen hat, nochmal, was die Zahlen anbelangt, dazu Folgendes sagen. Es ist sicherlich eine Entwicklung, die wir mit großer Sorge beobachten, dass es vermehrt zu Messerangriffen kommt. Das Thema begleitet uns schon einige Jahre und ich habe schon vor einiger Zeit angeregt und es ist ja dann auch umgesetzt worden, dass wir in der Kriminalitätsstatistik dieses Deliktsfeld separat erfassen. Dazu ist jetzt auch bundesweit die Umstellung erfolgt und wir haben jetzt einen relativ kurzen Zeitraum, wo wir gesichert diese Daten auch, auf die wir dann zurückgreifen können. Sicherlich hat es auch etwas damit zu tun, dass jetzt vermehrt Aufmerksamkeit in diesem Bereich auch bei den Kolleginnen und Kollegen liegt, dass bei Delikten oder bei Dingen, wo die Polizei eben gerufen wird und die Dinge erfassen muss, eine höhere Aufmerksamkeit da ist, dass dann Messerangriffe auch entsprechend erfasst werden. Aber das erklärt es nicht alleine. Ich möchte das dadurch auch keinesfalls relativieren. Herr Schmidt kann Ihnen da noch etwas ausführlicher antworten.
Vielen Dank. Ja, in der Tat, zunächst einmal, Herr Minister sprach es an, haben wir, damit meine ich die deutsche Polizei, im Jahr 2020 die Erfassung von Messerdelikten systematisch vorgenommen, das heißt in unser System entsprechende Merker eingebaut, sodass also nachdem das Phänomen gesellschaftlich stärker in den Fokus rückte, wir auch unsere Zahlen sehr genauer fokussieren können. Möglicherweise war die Zahl der Messerangriffe auch schon vor 2020 auf einem relativ hohen Niveau, aber durch statistische Unschärfen konnte es nicht so genau gefasst werden. Wie gesagt, seit 2020 in gesamten Deutschland wird es einheitlich erfasst. Zu den Ursachen, denke ich, kann man nur auf die gesellschaftliche Situation verweisen. Die Auseinandersetzungen, die wir auf der Straße beobachten, werden schärfer. Es werden häufiger Körperverletzungsdelikte begangen und eben dabei auch Delikte unter Nutzung eines Messers. Und als Zahl hätte ich noch eine Zahl von den im Jahr 2024 aufgeklärten Fällen, wurden insgesamt 664 Fälle also damit 91% ungefähr von allein handelnden Tatverdächtigen begangen. Das heißt also, dass auch hier der Hintergrund zu sein scheint, dass hier tatsächlich aktive Körperverletzungsdelikte mit dem Messer ausgetragen wurden. Also der Anstieg ist aus meiner Sicht insbesondere aus einer genaueren statistischen Erfassung insbesondere herzuleiten, ansonsten aus der gesamtgesellschaftlichen Situation.
Was ich noch ergänzen kann, ist, das stellen wir jetzt grundsätzlich bei Gewaltdelikten fest, der Anteil der Wiederholungstäter steigt. In der Regel ist es sogar so, dass die Mehrzahl der Straftäter im Bereich Gewaltkriminalität schon ein kriminelles Vorleben haben, also oft schon als Straftäter bekannt sind. Und das führt mich nochmal auf den Punkt der Mehrfach- und Intensivstraftäter. Wir müssen das Augenmerk verstärkt darauf richten, dass wir es verhindern, dass Leute, die schon mehrfach in Erscheinung getreten sind und auch gewaltbereit sind, dass die weitere Straftaten begehen. Und da spielt auch die Prävention natürlich eine große Rolle, aber auch die Repression. Gerade auch im öffentlichen Raum ist es wichtig, dass wir Vorkehrungen schaffen, die Sicherheit zu erhöhen. Stichwort Videoüberwachung ist ein zentrales Thema, aber auch die Befugnisse, die jetzt erweitert wurden, dass insbesondere dort, wo größere Menschenansammlungen zusammenkommen, die Polizei in der Lage ist, auch anlasslos zu überprüfen, ob gegebenenfalls jemand ein Messer bei sich führt. Das Thema Messerverbotszonen, wir haben die Grundlagen geschaffen. Ich habe das eben schon ausgeführt, dass auch Kommunen entsprechende Zonen ausweisen können. Das allein wird das Problem nicht lösen, aber es ist ein Element in einem ganzen Portfolio von möglichen Maßnahmen, die wir ergreifen können. Aber auch da geht es darum, auch nochmal Gesellschaftssensibilität, in der Gesellschaftssensibilität herbeizuführen. Es ist eben nicht trivial, mit Messern zu hantieren. Gerade auch im Bereich der Jugendlichen sollte man auch in der Schule darauf hinweisen, dass es völlig inakzeptabel ist, dass mit Messern hantiert wird, dass diese mitgeführt werden, weil sie dann eben doch im Konfliktfall eingesetzt werden und es zu den Ergebnissen kommt, die wir jetzt hier dargestellt haben. Selbstverständlich wird das ein Schwerpunkt auch unserer politischen und natürlich auch inhaltlichen, dienstlichen Arbeit sein, dass wir diese Zahl in dem weiteren Verlauf wieder deutlich senken können.
Gibt es weitere Fragen?
Ich hätte noch eine Frage zum Thema Rauschgift. Da ist ja das Cannabis-Gesetz in Kraft getreten. Mich würde interessieren, ob das bei Ihnen zu einer gewissen Entlastung auch geführt hat oder ob so eine Entlastung vielleicht dann in den kommenden Jahren zu erwarten ist. Sie hatten ja schon angesprochen, dass noch nicht alle Cannabis-Clubs sozusagen genehmigt sind. Und was meinen Sie genau mit psychoaktiven Substanzen oder vielleicht können Sie da so ein paar noch nennen, dass wir da eine bessere Vorstellung davon haben?
Ich fange mit Ihrer letzten Frage an. Neue psychoaktive Substanzen, da muss man etwas weiter ausholen. Wir haben das Betäubungsmittelgesetz, wir haben das Arzneimittelgesetz und eben das Gesetz zum Verbot von neuen psychoaktiven Substanzen. In allen drei Gesetzen werden im Prinzip Chemikalien beschrieben und unter Verbot gestellt, deren chemische Formeln in den Gesetzen benannt sind. Die Neuerung bei dem neuen psychische Substanzengesetz ist, dass nicht nur einzelne Chemikalien oder Substanzen, sondern Substanzengruppen unter Verbot gestellt werden, weil die Produzenten insbesondere von synthetischen Drogen zum Umgehen des Betäubungsmittelgesetzes und des Arzneimittelgesetzes im Prinzip permanent die Formeln für die Drogen verändern und damit eben diese neuen psychoaktiven Substanzen herstellen. Darüber hinaus fallen unter diese Stoffe auch manipulierte Arzneimittel, also reguläre Arzneimittel, die also ebenfalls durch Änderungen der chemischen Formel oder der chemischen Substanz als Droge missbraucht werden. Und darunter fallen auch solche Drogen wie Psilocybinpilze oder Badesalze. Oder Sie kennen auch die berühmte Kleberschnüffelei. Auch das würde jetzt, das ist wahrscheinlich ein älteres Delikt, aber auch das würde jetzt praktisch von der Gesetzessystematik unter die neuen psychoaktiven Substanzen fallen. Die bekannteste Droge ist Fentanyl. das kennen Sie wahrscheinlich auch, ist aus der täglichen Medienberichterstattung. Fentanyl ist ein synthetisches Opiat, kommt aus der Medizin, Schmerzpflaster, da ist Fentanyl im Milligramm enthalten. Und das Fentanyl ist eine Droge, die also eine sehr hohe Wirkung hat und vor allen Dingen auch sehr, sehr hohe Schäden verursacht. Und neuere Tendenzen sind Nitazene. Nitazene ist eine Droge oder ein chemischer Stoff, der noch eine wesentlich höhere Wirkung als Fentanyl hat. Und auch im Bundesgebiet von den ca. 2200 Drogentoten, die im Bund erfasst werden, geht man also davon aus, dass ein großer Teil auf die neuen psychoaktiven Substanzen zurückzuführen ist. Was die Frage nach der Belastung der Polizei durch die Teillegalisierung des Cannabis betrifft, kann ich sagen, sicherlich ist es für die Kollegen im Streifendienst etwas einfacher geworden, weil einfach die Kontrollnotwendigkeiten seit April sich verringert haben. Aber wie ich vorhin erwähnte, scheint es im Moment so zu sein, dass der Bedarf an weichen Drogen durch den derzeitigen Markt nicht gedeckt werden kann, sodass wir also schon eine verstärkte Einfuhr beobachten, weiterhin auch vermuten, sodass es insgesamt auch im Bereich der mittleren und der gehobenen Händlerqualität oder der gehobenen Händlerstrukturen weiterhin keine Entlastung geben wird, eher wahrscheinlich sogar noch eine Mehrung geben wird.
Gibt es noch eine Frage zur polizeilichen Kriminalitätsstatistik?
Es wurden die nicht-deutschen Tatverdächtigen angesprochen, insbesondere jetzt auch bei den Messerdelikten. Wie bewerten Sie, Herr Mayer, vor diesem Hintergrund die Tatsache, dass im Haushalt 2025 keine Gelder für die geplante Abschiebehafteinrichtung in Thüringen eingestellt wurden?
Ich warne immer davor, diesen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Kriminalitätsentwicklung, ja, der insbesondere auch der Zuwandererkriminalität und dem Thema Abschiebung herzustellen. Ich bin der Überzeugung, dass es wichtig ist, dass Abschiebungen insbesondere von Straftätern vermehrt stattfinden. Das betrifft auch Gefährder, also Leute, die noch keine Straftaten begangen haben, aber als terroristische Gefährder eingestuft werden. Und deshalb sind ja auch von Seiten des Bundes, aber auch von Seiten des Landes schon Maßnahmen ergriffen worden, um hier den Rechtsstaat zur Geltung zu verhelfen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Es ist aber nicht so, dass sich das Gros der Straftäter, die jetzt auch hier bezeichnet wurden, also wir reden jetzt nur über nicht-deutsche Straftäter, wenngleich es auch viele deutsche Straftäter in diesem Bereich gibt, aber der Anteil ist natürlich überdurchschnittlich hoch. Deshalb ist es wichtig, auch das Augenmerk darauf zu richten. Von den genannten Straftätern halten sich nur ein bestimmter Anteil unberechtigt in Deutschland auf. Und das macht auch nochmal deutlich, neben der Abschiebung von Straftätern wird man das Kriminalitätsphänomen nicht allein durch Abschiebung bekämpfen können. Dass das ein Bestandteil sein kann, möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Eine Strafverfolgung, die funktioniert, die präventiv auch wirkt, beziehungsweise in der Repression auch schlagkräftig ist, und das möchte ich für die Thüringer Polizei in Anspruch nehmen, kann das Phänomen, dass jetzt ein höherer Anteil ausländischer Staatsbürger, Nichtdeutscher hier strafbare Handlungen begangen haben, bekämpfen. Was Sie Ihre Frage nochmal anbelangt zur Abschiebehaft, das ist bisher nicht im Haushalt explizit verankert, aber ich habe die Ministerin so wahrgenommen, dass es Möglichkeiten gibt, die Abschiebehaftplätze zu schaffen aus dem Bereich oder aus dem eigenen Haushalt heraus, ohne dass hier jetzt gesondert Vorsorge getroffen werden musste durch eine explizite Steigerung des Haushaltsvolumens in diesem Bereich.
Weitere Fragen? Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann kommen wir zur Statistik politisch motivierte Kriminalität.
Ja, der zweite Themenbereich, den wir uns heute vorgenommen haben, die Entwicklung, was die politisch motivierte Kriminalität anbelangt, ist eine in diesem Jahr besonders unerfreuliche. Auch das hat, was mir eben schon angeklungen ist, mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun. Das zunehmend aggressive Vortragen eigener Standpunkte und die ebenso gesteigerte Sensibilität und Ablehnung anderer Meinungen haben zu einer Verrohung im Umgang und der Polarisierung in der politischen Auseinandersetzung und damit auch in der Folge zu einer geänderten Kriminalitätslage geführt. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, diesen Trend wieder umzukehren und unsere gemeinschaftlichen Werte für ein faires, offenes und verständnisvolles Miteinander wieder zu stärken. Den politischen Meinungsstreit und die Meinungsfreiheit zu schützen und damit natürlich auch unsere Demokratie zu schützen, ist eine der Aufgaben der Thüringer Sicherheitsbehörden. Aber wenn die Schwelle der freien Meinungsäußerung überschritten wird, leitet die Thüringer Polizei angemessene Maßnahmen zur Strafverfolgung ein, um unseren Rechtsstaat und unsere Demokratie zu schützen. Die Thüringer Sicherheitsbehörden unternehmen alles Erforderliche, um Gefahren rechtzeitig zu erkennen und zu minimieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unsere Demokratie steht weiterhin unter Druck. In Europa tobt ein Krieg, zahlreiche weitere Konfliktherde in der Welt haben auch Auswirkungen auf Deutschland und auf Thüringen. Exemplarisch möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Zahl antisemitischer Straftaten deutlich zugenommen hat. Was wir an ein Ausmaß an Antisemitismus, gerade auch auf deutschen Straßen erleben, aus verschiedenen politischen Richtungen, das möchte ich an dieser Stelle deutlich machen, islamistisch motivierter Antisemitismus, rechtsextremistisch motivierter Antisemitismus, aber auch linksextremistisch motivierter Antisemitismus müssen mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, bekämpft werden. Leider ist es so, dass der gesellschaftliche Ton zunehmend rauer wird. Wie ich schon gesagt habe, zu oft heißt es, wer nicht meiner Meinung ist, ist mein Feind. Das Resultat sind Entwicklungen wie die, die wir Ihnen heute vorstellen müssen. Natürlich kommt hinzu, dass im letzten Jahr in Thüringen ein Superwahljahr war. Wir hatten die Kommunalwahl, die Europawahl, die Landtagswahl und auch schon die Bundestagswahl war schon im Beginn, sag ich mal, beziehungsweise der Wahlkampf hatte schon begonnen. Und wie in Wahljahren üblich, gerade wenn sich die Wahlen so häufen, kommt es natürlich dann auch zu einer Häufung politisch motivierter Kriminalität, insbesondere auch im Bereich der sonstigen politischen motivierten Straftaten. Ich rede hier insbesondere von Sachbeschädigungen, Beschädigungen von Wahlplakaten. Und ich kann aus eigener Erfahrung berichten, wie häufig wir beschädigte Wahlplakate Großaufsteller austauschen mussten. Fast jeden Tag mussten, insbesondere in den größeren Städten, insbesondere die Großaufsteller, die beschädigt wurden, über Nacht ausgetauscht wurden. Die Zahlen, die wir Ihnen heute vorstellen, sind, wie gesagt, nicht erfreulich. Wir mussten im letzten Jahr einen neuen Höchststand der Zahlen der politisch motivierten Kriminalität in Thüringen feststellen. Es wurden insgesamt 5.234 Fälle festgestellt. Das sind 2.137 Fälle mehr als im Vorjahr. Das ist ein Anstieg von fast 70%. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist alarmierend. Unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ist einer Reihe von Belastungen ausgesetzt, die sich auf das gesellschaftliche und politische Klima in Deutschland und in Thüringen auswirken, so wie ich das eben schon gesagt habe. Eines möchte ich aber sehr deutlich herausstellen, und das wird an den Zahlen auch ganz klar. Die größte Gefahr für unsere Demokratie ist weiterhin der Rechtsextremismus. Über 1.000 Fälle von rechtsextremistischen Straftaten sind ein Alarmzeichen. Das relativiert nicht, dass sich auch im Bereich Linksextremismus Dinge zum Negativen verändert haben. Ja, es gab im Bereich Linksextremismus mehr als eine Verdopplung, allerdings auf deutlich niedrigerem Niveau, das muss man sehr klar sagen, macht es aber auch nicht besser. Zum Rechtsextremismus, nur um die Zahl klar zu haben, ich rede von 1000 Fällen mehr, nicht in der Absolutheit. Es ist wichtig, dass Demokratinnen und Demokraten in einer solchen Situation laut werden, dass wir für unsere Demokratie einstehen, dass wir für unsere Demokratie kämpfen, weil es ist nicht allein Aufgabe der Polizei und der Sicherheitsbehörden, unsere Demokratie zu verteidigen. Wir müssen deutlich machen, dass wir für diese Demokratie uns einsetzen, dass wir es nicht dulden, dass an der Demokratie dass die Demokratie angegriffen wird, dass Staatsvorstellungen autoritärer Art hier propagiert werden. An dieser Stelle ist es ganz wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger auch das sehr deutlich machen, im direkten Gespräch mit den Nachbarn am Stammtisch oder bei anderer Gelegenheit hier deutlich auch das Wort zu ergreifen, dass wir dafür sorgen, dass sich das politische Klima in Thüringen, aber auch in Deutschland an dieser Stelle demokratiefreundlich verbessert. Das waren die einleitenden Worte von meiner Seite und Herr Schmidt wird jetzt noch mal ausführlicher die Entwicklung darstellen.
Vielen Dank, Herr Minister. Sehr geehrte Damen und Herren, anders als bei der polizeilichen Kriminalstatistik handelt es sich bei der Statistik zur politisch motivierten Kriminalität, die ich im Folgenden erläutern möchte, um eine Eingangsstatistik. Das bedeutet, beide Statistiken, die Kriminalstatistik und die Statistik zur politisch motivierten Kriminalität, sind jeweils eigenständig und methodisch unterschiedlich. Es gibt jedoch geringfügige Überschneidungen. Einer der großen Unterschiede zwischen beiden Statistiken ist der bei der politisch motivierten Kriminalität zugrunde liegende besondere Qualitätsprozess. Dieser beginnt bereits bei der Streife auf der Straße. Die Kollegen müssen also einschätzen, ob das Delikt, welches sie aufnehmen, politisch motiviert sein könnte. Geht über die lokale Kriminalpolizei und das LKA bis zum BKA. Und erst wenn dort der Sachverhalt qualitätsgeprüft ist, wird die Straftat in der Statistik erfasst. Und selbst das kann sich noch einmal ändern, wenn zum Beispiel im Rahmen der justiziellen Befassung, zum Beispiel im Gerichtsverfahren, bei der subjektiven Seite, sprich der Tatmotivation, ein politisches Motiv herausgearbeitet wird. Politisch motivierte Straftaten sind jene, die sich unter anderem gegen den demokratischen Willensprozess, die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder gegen ein in der Person eines Menschen liegendes Merkmal, zum Beispiel das Geschlecht, die Ethnie, Hautfarbe, die Religion, politische Überzeugungen, körperliche oder geistliche Behinderung richten. Auch erfasst werden Straftaten, bei denen durch die Anwendung von Gewalt oder deren Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährdet werden. Meine Damen und Herren, Herr Minister sprach es an, unsere gesellschaftliche Realität hat sich verändert. Der Ton wird rauer. Wir verlieren offensichtlich die Fähigkeit, Konflikte im Großen durch demokratische oder diplomatische Prozesse und im Kleinen durch Kompromisse oder Vernunft lösen zu können. Fake News beeinflussen die Diskussionen. Die voranschreitende KI wird hierzu ihr Übriges tun. Der Club of Rome formulierte kürzlich, nicht die Klimakrise ist die größte Bedrohung der Menschheit, sondern die Unfähigkeit des Menschen, zwischen Fakten und Fiktionen unterscheiden zu können. Unsere Gesellschaft polarisiert sich, insbesondere in den politischen Rändern. Die Bürger haben Angst vor den inneren und äußeren Konflikten und bewerten diese extrem unterschiedlich. Es bestehen Zukunftsängste. Wir als Polizei spüren dies wie andere Organisationen auch. Ich erwähnte vorhin die vielen Angriffe auf Rettung und Polizei tagtäglich überdeutlich auf der Straße und bilden dort oftmals gefühlt die letzte Bastion des demokratischen Rechtsstaats. Mit dieser vielleicht etwas pathetischen Einführung möchte ich auf die Fakten und muss ich auf die Fakten der statistisch so politisch motivierten Kriminalität in Thüringen und dort speziell auf die Fallzahlen überleiten. Herr Minister erwähnte es, mit 5.234 Fällen verzeichneten wir im Jahr 2024 einen neuen Höchststand mit einem Anstieg um 69%. Neben den erwähnten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen war sicherlich auch das Superwahljahr mit gleich 3 Wahlen ein Katalysator für diesen Fallanstieg. Trotz des Faktes, dass wir bei der politisch motivierten Kriminalität 644 Sachverhalte mehr als im Jahr 2023 aufklären konnten, sank die Aufklärungsquote aufgrund der höheren Fallbelastung von 50 auf 41,9%. Die Häufigkeitszahl, die ich erwähnte sie vorhin schon, beträgt 248. Damit liegt sie auf einem sehr hohen Wert. Die Treiber lagen auch bei der politisch motivierten Kriminalität in beinahe allen Phänomenbereichen. So verzeichneten wir bei der politisch motivierten Kriminalität rechts einen Anstieg um 54,7% auf 2839 Fälle, bei der politisch motivierten Kriminalität links einen Anstieg um 116% auf 960 Fälle und bei der politisch motivierten Kriminalität religiöse Ideologie einen Anstieg um 131,8 Fälle auf 51 Fälle. Einen Rückgang gab es lediglich bei der politisch motivierten Kriminalität ausländische Ideologie um 28,7% auf 67 Fälle. Deutlich stieg der Phänomenbereich politisch motivierte Kriminalität sonstige Zuordnung an. Das sind die Fälle, bei denen zwar eine politische Motivation anzunehmen ist, diese aber keinen der zuvor genannten Phänomenbereiche, also rechts, links, religiös motiviert, sauber zugeordnet werden können. Dieser Phänomenbereich stieg um 87,6% auf 1317 Fälle an und macht damit einen nicht unerheblichen Anteil an der Gesamtkriminalität der politisch motivierten Delikte aus. Ein genauerer Blick auf die Deliktsqualität zeigt eine starke Dominanz der Propagandadelikte. Diese stiegen um 650 Fälle auf 1785 oder in Prozentwerten um 57,3% an und waren damit auch einer der dominanten Treiber bei der Steigerung der Fallzahlen. Einen noch deutlicheren Anstieg verzeichneten wir bei den sonstigen staatsschutzrelevanten Delikten, welche in ihrer Deliktsqualität keine Propaganda- oder Gewaltdelikte sind und auch nicht dem Terrorismus zugeordnet werden können. Zum Beispiel Sachbeschädigung, Diebstahl an Wahlplakaten, Volksverhetzung oder Verstößen gegen das Versammlungsgesetz. Hier stiegen die Fallzahlen um 79% von 1.795 im Jahr 2023 auf 3.214 Fälle im Jahr 2024. Das ist ein Plus von 1.419 Fällen. Allerdings, auch das muss gesagt werden, ist ein Anstieg von Sachbeschädigungen und Diebstählen, zum Beispiel von Wahlplakaten, für Wahljahre auch in Deutschland insgesamt eine typische Erscheinung. Auf dem Chart hinter mir kann man die Überproportionalität der sonstigen Staatsschutzdelikte und der Propagandadelikte deutlich erkennen. Einen speziellen Blick möchte ich auf die Deliktsqualität der politisch motivierten Gewaltdelikte richten. Darunter verstehen wir unter anderem Tötungsdelikte, Körperverletzungen, Brand- und Sprengstoffdelikte sowie den Landfriedensbruch, um nur einige zu nennen. Auch hier erfassten wir mit insgesamt 226 Sachverhalten mehr als im Vorjahr eine Steigerung um 39,5%. Knapp zwei Drittel dieser Fälle, mithin 177, waren Körperverletzungsdelikte. Die größten Steigerungen bei der politisch motivierten Gewaltkriminalität verursachten Straftaten aus den Phänomenbereichen rechts mit 60%, aber auch links mit ca. 19% und der sonstigen Zuordnung mit knapp 20%. Auch an dieser Stelle sollen noch einmal die Opfer erwähnt werden. 284 Personen wurden durch die politisch motivierte Gewaltkriminalität zum Teil schwer verletzt, darunter auch 99 Menschen nicht deutscher Herkunft. Insgesamt konnten wir bei der politisch motivierten Kriminalität im Jahr 2024 2702 Tatverdächtige, darunter 144 Nichtdeutsche ermitteln. Die 592 mehr ermittelten Tatverdächtigen als im Jahr 2023, welches ein Plus von etwa 28,1% markiert, zeigen, dass die Thüringer Polizei trotz enormer Belastungen einen deutlichen Schwerpunkt auf die Bekämpfung und Bearbeitung der politisch motivierten Kriminalität gesetzt hat und auch weiterhin setzen wird. Höchstes Ziel ist dabei das Früherkennen und Verhindern eines Terroranschlages in Thüringen. Hierfür arbeiten wir auf allen Ebenen mit unseren Partnern im Land und Bund, zum Beispiel den Nachrichtendiensten, dem BKA oder der Justiz, eng zusammen. Zum Entwickeln tragfähiger Einsatzkonzepte oder Ermittlungsansätze ist eine genaue Kenntnis der Lage und eine darauf aufbauende Analyse unverzichtbar. Um dies zu unterstützen, führen wir schrittweise moderne digitale Tools wie zum Beispiel und Methoden wie zum Beispiel Open-Source-Technik im Internet ein und beteiligen uns am Digitalisierungsvorhaben der deutschen Polizei, dem sogenannten Programm 2020. Nicht nur das, auch im materiell-technischen Bereich haben wir Verbesserungen vorgenommen. Ich erinnere an die Einführung der Bodycam, der Smartphones mit Zugriff auf polizeiliche Dateien oder die laufende aktuelle Einführung der neuen Mitteldistanzwaffe. Ein weiterer Faktor ist die Zusammenarbeit, zumindest aber das Gestalten offener Kanäle zu gesellschaftlichen Institutionen und Organisationen bis auf Ebene der Landespolizeiinspektion, also der Basisdienststellen. Im LKA betreiben wir so zum Beispiel eine Kompetenzstelle Islamismus-Deradikalisierung, welche auf ihrem Feld mit verschiedenen NGOs und eng mit den Justizvollzugsanstalten zusammenarbeitet. Meine Damen und Herren, die Bekämpfung der politisch motivierten Kriminalität ist vor allem aber erforderlich in der Prävention. Dies wird weiterhin eine besondere gesellschaftliche Aufgabe bleiben. Ich bedanke mich und übergebe wieder an Herrn Mayer.
Können Sie doch mal den ersten Schalten?
Ja. Ja, ja.
Abschließend von mir. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, das können wir nicht weiter akzeptieren. Ich will das nicht weiter akzeptieren, dass wir eine Entwicklung feststellen müssen dieser Gestalt. Und ich kann Ihnen versichern, alles, was in unserer Macht steht, werden wir tun, um die Demokratie in Schutz zu nehmen. Wie ich bereits schon gesagt habe, liegt das Problem natürlich aber nicht nur darin, dass wir Straftaten feststellen und sie auch verfolgen, sondern dass wir gemeinsam mehr dazu tun müssen, um Straftaten zu verhindern. Und ich möchte nochmal den Blick darauf richten, auf die tieferen Ursachen dessen. Was die Verrohung des politischen Klimas anbelangt in den letzten Jahren, liegt es auf der Hand, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben es mit einem unglaublichen Ausmaß an Desinformation, Fake News zu tun. Wir müssen feststellen, dass die Verbreitung von Verschwörungserzählungen immer weiter stattfindet. Und es ist uns noch nicht wirklich etwas eingefallen, dem entgegenzutreten. Und wir wissen auch, welche Rolle die sozialen Medien und die Algorithmen in diesem Zusammenhang spielen. Wenn wir Entwicklungen wie in den Vereinigten Staaten feststellen, wo man auch, wie soll ich sagen, das Gefühl hat, dass die älteste Demokratie dieser Welt ins Wanken gerät, weil autoritäre Staatsvorstellungen immer mehr Platz greifen. Wenn Justiz missachtet wird und es auch zur Missachtung des Parlaments kommt, wenn es zum Sturm aufgerufen wird, ein Parlament zu stürmen, wenn aber auch hier im Lande Kräfte aktiv sind, die das befördern, die weiterhin auch dafür Sorge tragen, dass eben ein autoritäres Staatsverständnis als Ziel ausgegeben wird. Wenn äußere Einflussnahme stattfindet, die wir ja feststellen müssen, durch äußere Beeinflussung von Wahlen, die sicherlich auch über soziale Medien stattfindet, wenn wir auch verstärkt Angriffe auf unsere kritische Infrastruktur verzeichnen müssen. Darüber haben wir heute noch nicht gesprochen, aber auch die gab es im letzten Jahr zu verzeichnen. Dann sind das Themen, die die Problematik noch mal sehr deutlich machen. Und wie gesagt, das Problem liegt tiefer. Ich möchte aber nicht damit enden, sondern ich möchte mit etwas anderem enden. Ich möchte mit dem Dank enden an die Kolleginnen und Kollegen der Thüringer Polizei und auch der sonstigen Sicherheitsbehörden, hier im Innenministerium, aber auch ganz explizit den Verfassungsschutz möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Die Kolleginnen und Kollegen tragen dazu bei, dass unsere Demokratie verteidigt wird, ganz wesentlich. Dazu gehört natürlich auch, dass wir selbst keinen Zweifel aufkommen lassen, dass wir in unseren Reihen antidemokratische Vorstellungen, dass wir diese dulden, sondern wir bekämpfen sie. Das beginnt bei der Ausbildung, aber auch im weiteren dienstlichen Betrieb muss das sichergestellt werden. Das ist mein Ziel. Wir sind im letzten Jahr verschont geblieben vor terroristischen Angriffen. Darüber freuen wir uns. Aber nicht weit von uns, südlich und nördlich, hat es gravierende terroristische Angriffe gegeben. Wir sollten uns keinesfalls in Sicherheit wiegen, dass uns das Schicksal weiterhin gut zur Seite steht, sondern wir müssen alles dafür tun, dass wir solche Anschläge verhindern. Deswegen ist es auch gut und richtig, dass jetzt auf Bundesebene in den Koalitionsverhandlungen das Thema innere Sicherheit auch eine bedeutsame Rolle spielt Und da geht es eben nicht nur um das Thema Migration. Das spielt eine Rolle. Ich möchte das nicht wegdiskutieren. Aber es geht um viel mehr. Es geht auch darum, unsere Sicherheitsbehörden in die Lage zu versetzen, ihren Job zu machen. Und da bin ich guten Mutes, dass da Fortentwicklungen stattfinden auf Bundesebene. Aber ich habe Ihnen auch schon skizziert, was auf Landesebene wichtig ist und was ich vorhabe. Welchen Horizont wir uns setzen und was die Bestandteile dieser Modernisierungsstrategie der Thüringer Polizei sind. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Minister. Ich gehe davon aus, dass Sie ein paar Fragen haben. Falsch gedacht? Herr Hanschmann?
Herr Mayer, Sie hatten ja vorhin jetzt sinngemäß gesagt, dass Sie solche rechtsextremen Tendenzen auch in den eigenen Reihen nicht dulden. Angesichts der Tatsache, dass es ja in anderen Ministerien auch Einstellungen gab von Mitgliedern der AfD, die ja als rechtsextrem eingeordnet ist, wie verhalten Sie sich dazu in Ihrem Bereich? Also ist das denkbar, dass Mitglieder noch eingestellt werden oder wie ist das zu sehen?
Oder Funktionäre auch? Wir haben uns von Anfang an schon als die AfD vom Thüringer Verfassungssturz als erwiesen rechtsextremistische Bestrebung eingestuft wurde. Als erstes Bundesland haben wir es getan, weil wir es auch mit einer besonders radikalen AfD hier in Thüringen zu tun haben. Im Übrigen ist die AfD da nie gegen vorgegangen, gegen diese Einstufung bis jetzt. Haben wir Maßnahmen ergriffen, um auch Kolleginnen und Kollegen darauf hinzuweisen, was wichtig ist, um eben auch unter Beweis zu stellen, was für ein Eid man geleistet hat, dass man in erster Linie natürlich der Verfassung verpflichtet ist und damit auch verschiedene Dinge daraus resultieren. Wir weisen auch regelmäßig immer wieder darauf hin, dass wir sicherstellen müssen, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl im Vollzugsdienst als auch in der Verwaltung stets auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung agieren. Und wer das nicht tut, hat mit ernsten Konsequenzen zu rechnen. Ich möchte jetzt nicht das Einstellungsverhalten anderer Häuser kommentieren.
Weitere Fragen? Ja, wenn es keine gibt, dann vielen Dank, meine Herren hier vorne auf dem Podium, liebe sehr verehrte Damen und Herren im Publikum, vielen Dank fürs Zuhören und dann war es das mit unserer Pressekonferenz. Vielen Dank.